Guten Morgen. Ich glaube, dass die Ortsgemeinde die Hoffnung der Welt ist. Und ich habe diese Kraft in meinem Leben persönlich erfahren. Ihr seht gleich ein Bild von meiner allerersten Jugendgruppe. Das ist allerdings schon ein bisschen älter. Es ist 4 Jahre alt, das heißt, da waren wir nicht mehr jugendlich, wie man sieht. Und durch einige von diesen Menschen ist für mich die Kraft Gottes, ja, diese Hoffnung, die Gott durch seine Gemeinde spenden kann, lebendig geworden. Einige von den Menschen, die auf diesem Bild zu sehen sind, waren bei mir in den schwersten Stunden meines bisherigen Lebens. In dem Höhepunkt des Scheidungsdramas meiner Familie, an dem Abend, als bei mir so ziemlich alle Hoffnung flöten gegangen war, waren einige von diesen Menschen da und haben mir durch diese schweren Stunden geholfen. Jesus hat mir in diesem Moment Hoffnung geschickt durch diese Leute. Es waren Momente, in denen mir meine Familie nicht helfen konnte. Es waren Momente, in denen mir kein Arzt helfen konnte. Kein Unternehmen, kein Forscher und kein Politiker hätten mich durch diese Situation hindurchbringen können. Einige von ihnen waren an diesem Abend da und haben mir an dem schwersten Abend meines bisherigen Lebens geholfen und waren in diesem Moment die Hoffnung für mich in dieser Welt. Ich habe danach Gemeinde in ganz vielen Facetten erlebt, ja. Gemeindestunden mit stundenlangen Auseinandersetzungen über Raumgestaltungsfragen. Ich habe Bundesratstagungen der Baptisten erlebt. Ich habe Gottesdienste erlebt, zu denen ich Freunde oder Verwandte mitgebracht habe, bei denen ich mich geschämt habe für das, was vorne auf der Bühne passierte. Es war nicht hier in Darmstadt, ne? Nicht, dass ihr das denkt. Aber ich habe Frust in Gemeinde erlebt. Und trotzdem habe ich auch erlebt, und das ist etwas, was tief in meinem Herzen verankert ist, dass ich glaube, dass Gott mit seiner Kraft in der Ortsgemeinde am Wirken ist und dass die Ortsgemeinde, wenn es eine von Jesus begeisterte Gemeinde ist, mit von Jesus begeisterten Menschen wirklich die Hoffnung sein kann für diese Welt. Und wir sehen das in der Gemeinde, in der ersten Gemeinde nach Ostern auf eine großartige Art und Weise. Und ich bin immer noch fasziniert von Gemeinde, ja, bei all dem Stückwerk und bei all den Diskussionen, die es immer wieder gibt. Und ich glaube, dass wir mindestens heute hier 3 Gruppen hinsitzen haben. Ja, wir haben so eine Gruppe, das sind so die Willow Creek Mehrkonferenzfahrer. Da seid ihr, die zu Gemeindestunden kommt. Das seid ihr, die hier wahrscheinlich heute Morgen um 8.30 Uhr oder um 8 Uhr aufgestanden seid, um die Musikprobe zu machen. Das seid ihr Techniker, die ihr hier arbeitet. Das seid ihr alle, die hier diesen Raum hergerichtet habt. Wir lieben Gemeinde. Ja, und ihr fahrt auf Konferenzen und wahrscheinlich kauft ihr euch auch danach die DVDs. Und guckt nur einen von den 14 Vorträgen an, die ihr euch gekauft habt. Ja, so geht es mir zumindest. Und ich bin dankbar dafür, dass wir so viele Menschen hier in der Gemeinde haben, deren Herz wirklich für diese Gemeinde hier in Darmstadt schlägt und deren Herz für die Gemeinde in Deutschland schlägt und europaweit und weltweit. Und dass ihr fasziniert seid von dem, was Gott tut und was Gott tun will. Und dass ihr darum ringt und darum kämpft und dafür betet, dass unsere Gemeinde wächst. Aber manche von euch lest das vielleicht auch hier von diesem unermüdlichen Einsatz, den die ersten Christen gehabt haben, dass sie sich täglich getroffen haben, dass sie ja täglich Gottesdienst gefeiert haben, täglich in den Häusern zusammenkamen, dass sie ganz einmütig miteinander gewesen sind und dass ihr euch manchmal fragt, ey, wie in aller Welt, bei dem, was ich beruflich tue, bei meinem Studium, bei der Schule, bei meinen Hobbys, bei meiner Familie, die alle Zeit brauchen und das auch verdienen, wie sollen wir das jemals leben? Wie sollen wir jemals so etwas erleben, was die erste Gemeinde erlebt hat? Und ich glaube aber, dass wir neben dieser Gruppe mindestens noch eine 2. Gruppe haben. Du bist heute nicht unbedingt hier, weil du an Gott glaubst. Du bist auch nicht hier, weil du davon überzeugt bist, dass die Ortsgemeinde die Hoffnung der Welt ist. Wir freuen uns, dass du da bist. Wir freuen uns, dass du dich getraut hast, dir das hier heute anzutun. Du glaubst nicht, dass die Gemeinde die Hoffnung der Welt ist. Aber prinzipiell interessiert dich vielleicht der Lauf der Dinge. Und prinzipiell sagst du zumindest, ey, wenn sich so viele Soziologen, so viele Religionsforscher und so viele Historiker fragen, wie kann das eigentlich passieren, dass diese Gruppe von Menschen, ja, das waren 12 oder 11 Leute, die irgendwie an Jesus geglaubt haben, nachdem er gestorben und auferstanden war und dann kam irgendwann noch ein paar mehr dazu, wie konnte das passieren, dass eine Gruppe von Fischern, Zöllnern, wie konnte sich das so schnell ausbreiten? Wie konnte es innerhalb von 300 Jahren die gesamte bekannte Welt mehr oder weniger umkrempeln? Was war in der ersten Gemeinde so faszinierend, dass sich ihr scharenweise Leute angeschlossen haben? Es kann aber sein, dass du noch zu einer dritten Gruppe gehörst. Und ich muss ehrlich sagen, ich gehöre manchmal innerlich noch zu der auch, wenn es nicht mehr ganz so ist. Ja. Dich interessiert Gemeinde jetzt nicht so sehr und die wissenschaftlichen Faktoren, warum sich Gemeinde ausgebreitet hat, auch nicht. Ja. Dir geht es vielleicht so, wie es mir mit 16 Jahren ging und wie es mir manchmal mit manchen Themen immer noch geht. Du sagst jetzt so, ich brauche Gemeinde nicht so dringend. Was ich brauche, sind ein Job, ein Auto und eine Freundin. Und ich kann das gut verstehen. Aber ich glaube, dass es eins gibt, was du auf keinen Fall tun möchtest, und das ist dein Leben verschwenden. Und manchmal ist es ganz gut, sein Leben mal so vom Ende her zu betrachten und mal so zu überlegen, was möchte ich eigentlich erreichen? Ja, und manche Leute sagen, oh, ich brauche unbedingt einen Porsche. Nichts gegen Porsche-Fahrer, ich würde auch gerne mal einen fahren. Ja? Aber am Ende deines Lebens, ja, wenn du so mit deinen Schläuchen im Krankenhaus liegst, und der Arzt sagt dir, du hast noch so 24 Stunden oder so, ne, wirst du wahrscheinlich nicht sagen, könnten Sie mich noch mal einmal runterfahren auf den Parkplatz? Ja, ich würde echt gern noch mal in meinem Porsche sitzen und ich würde mich freuen, wenn die Leute noch mal sehen könnten, was ich für ein geiles Auto fahre. Ja. Und ich glaube, es ist gut, sich manchmal so in seinem Leben die Frage zu stellen, warum sollen mir Menschen am Ende meines Lebens eigentlich danken? Wofür sollen sie mir eigentlich Danke sagen? Sollen und werden mir die Menschen dafür danken, dass ich jeden Tag 2 bis 3 Stunden an meinem Smartphone rumgedaddelt habe? Oder dass ich neue Rekorde aufgestellt habe und mehrere Monate oder Jahre meines Lebens FIFA 2014, 2015, 2016 und 2017 gezockt habe? Oder werden sich meine Kinder oder meine Frau oder mein Ehepartner am Ende meines Lebens hinstellen und sagen, Papa, danke, dass du immer so viel im Büro gewesen bist. Wahrscheinlich outest du dich jetzt nicht, wenn du sagst, ich interessiere mich nicht für Gemeinde, ich interessiere mich eigentlich nur für Autos und für eine Freundin. Ja? Aber ich bitte dich jetzt einfach mal innerlich, diese Übung mit mir mitzumachen. Stell dir mal vor, du hast einen 80 cm langen Zollstock. Ja? Also 80 Jahre ist ungefähr so das Durchschnittsalter für Männer in Deutschland momentan, 84 Jahre für Frauen. Und dann knick den mal innerlich da ab, wie alt du jetzt bist. Ja? Also so 16 oder 34 wie ich. Und das, was dann bis zur 80 oder zu 84 übrig bleibt, die Zeit bleibt dir statistisch noch. Wenn du jetzt schon über 80 bist, dann toppst du den Durchschnitt. Ja, ist auch gut. Aber darum geht's, ja, um diese Zeit sinnvoll zu gestalten. Und egal zu welcher von diesen drei Gruppen du gehörst oder ob du noch zu einer vierten gehörst, was durchaus sein kann, ich glaube, dass wir alle etwas lernen können von dem, was Lukas über die erste Gemeinde berichtet. Wenn du von Gemeinde fasziniert bist, dann wirst du entdecken, was ihr Geheimnis ist. Wenn du skeptisch in Bezug auf Gemeinde bist, dann wirst du sehen, was die Kraft war, warum sie diesen ganzen Kontinent und, oder nicht nur den ganzen Kontinent, sondern die damals bekannte Welt umgekrempelt hat. Und wenn du dein Leben nicht verschwenden willst, wenn du diese Jahre, die dir noch bleiben auf deinem Zeitstrahl, nicht verschwenden möchtest, dann wirst du Inspiration finden für ein Leben, das es sich lohnt zu leben. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von Moldawien. Da war ich zum letzten Mal vor 4 Jahren. Das ist das Dorf Chinosa oder Skinosa. Ja? Also Moldawien ist das ärmste Land Europas und dieses Dorf Chinosa ist eines der ärmsten in Moldawien. Stimmt das, Olga? Ja, ne? Wir waren mal dort. Es war irgendwie, das sieht relativ hell aus dort, aber als ich das letzte Mal dort war, sind wir auf einen Berg gefahren mit den Bussen und mussten aussteigen, weil man dort nicht runterfahren konnte mit den Autos. Das ging in so ein tiefes Tal runter und ich hatte so einen Eindruck, wir waren so nachmittags da, so gegen 4. Ab 4 ist es dunkel, da geht die Sonne da nicht mehr auf. Ja? Ab 4 Uhr nachmittags leben die da im Kessel. Und ich fand das ganz interessant, ich weiß nicht warum, aber man kann etwas über dieses Dorf bei Wikipedia lesen, ihr könnt das mal eingeben. Und was man liest, ist die Hoffnungslosigkeit pur. Also, Moldawien, das ärmste Land Europas und das eins der ärmsten Dörfer in Moldawien. Es ist auf keiner Karte verzeichnet. Es gibt kein Straßenschild, das darauf hinweist, dass dort dieses Dorf liegt. Und wir haben dort einige Familien gesehen, für die es menschlich betrachtet keine Hoffnung gibt. Ich habe das schon gesagt, es scheint dort keine Sonne. Jahrelang haben die versucht, ein bisschen Entwicklungshilfe dort zu betreiben, mehrere Nichtregierungsorganisationen. Und was passiert ist, dass die Regierung das beschlagnahmt hat und das Zeug auf den Markt verkauft hat, damit es diese Menschen nicht erreicht. Kaum jemand geht zur Schule. Sie haben 80-100% Arbeitslosigkeit dort. Viele von ihnen sind noch nicht mehr registriert irgendwo beim Staat. Und ich bin mir absolut sicher, dass in den nächsten 20 Jahren, bis diese Kinder, die wir hier sehen, erwachsen sind, dass kein Politiker etwas erfinden wird, das ihre Situation wesentlich verbessert. Ich glaube nicht, dass Apple, Google, Facebook, Amazon, Netflix oder sonst irgendein Hightech-Unternehmen irgendetwas erfinden wird, das diese Hoffnungslosigkeit in diesem Dorf beenden wird. Kein Forscher wird es tun. Ich glaube, dass es nur eine Institution geben wird, die Veränderung in das Leben dieser Menschen bringen wird. Wir sehen das auf den nächsten Bildern. Und ich bin von Herzen dankbar. Und das haben mir unsere Mitarbeiter von Hoffnungsträger Ost aus unserer Gemeinde gestern nochmal gesagt, dass es in diesem Ort mittlerweile eine kleine Gemeinde gibt, durch die Gott Licht in dieses Tal bringt. Vor 10 Jahren gab es in diesem Dorf keinen einzigen Christen. Alle waren sehr ablehnend und aggressiv gegenüber, teilweise sogar gewalttätig. Und nach einiger Zeit, nachdem ein Missionar diese Gemeinde oder diese Menschen dort immer wieder besucht hat, haben sich 2 Frauen bekehrt und haben angefangen, eine kleine Gemeinde zu gründen. Und durch diesen Ort, durch diese Gemeinde, durch dieses Gemeindehaus kommt Hoffnung in dieses Tal, kommt Hoffnung in dieses Dorf, das auf keiner Karte verzeichnet ist, zu dem kein Straßenschild führt. Aber ich glaube, dass Gott durch diese Menschen einen Unterschied machen kann in diesem Dorf. Dass er einen Unterschied machen kann in dieser Welt. Jesus kann einen Unterschied machen durch Menschen, die mit seinem Geist erfüllt sind und durch Gemeinden, in denen sein Geist lebt. Und so war das bei den ersten Christen in Jerusalem. Diesen Unterschied haben sie in ihrer damaligen Welt gemacht. Also lasst uns mal schauen, was wir von dieser ersten Gemeinde lernen können. Wir lesen nochmal zusammen Apostelgeschichte 2, die Verse 42 bis 47. Sie alle widmeten sich eifrig dem, was für sie als Gemeinde wichtig war. Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen, sie hielten in gegenseitiger Liebe zusammen, sie feierten das Mahl des Herrn und sie beteten gemeinsam. Alle Menschen in Jerusalem wurden von ehrfürchtiger Scheu ergriffen, denn Gott ließ durch die Apostel viele staunenerregende Wunder geschehen. Alle, die zum Glauben gekommen waren, bildeten eine enge Gemeinschaft und taten ihren ganzen Besitz zusammen. Von Fall zu Fall verkauften sie Grundstücke und Wertgegenstände und verteilten den Erlös unter die Bedürftigen in der Gemeinde. Tag für Tag versammelten sie sich einmütig im Tempel und in ihren Häusern, hielten sie das Mahl des Herrn und aßen gemeinsam mit jubelnder Freude und reinem Herzen. Sie priesen Gott und wurden vom ganzen Volk geachtet. Der Herr aber führte ihnen jeden Tag weitere Menschen zu, die gerettet werden sollen. In den ersten 300 Jahren nach Pfingsten wuchs die Gemeinde Jesu so explosionsartig, dass sie die gesamte gräko-romanische Welt umgekrempelt hat, ja? Und irgendwann sogar die damalige Kultur und die damalige Religion völlig ersetzt hat. Aber warum? Warum war der Glaube von diesen ersten Christen so anziehend? Ich glaube, dass der Schlüssel ganz am Anfang steht. Bei uns steht hier, sie alle widmeten sich eifrig dem. Aber eigentlich steht hier so etwas wie, sie gaben sich selbst weg. Ja, sie steckten ihr ganzes Leben in etwas. Sie gaben sich selbst hin für Gott und füreinander. Und das, was die erste Gemeinde so attraktiv gemacht hat, war eine radikale Selbstlosigkeit. Eine radikale Selbstlosigkeit gegenüber Gott und gegenüber anderen Menschen. Und wir müssen uns das mal vorstellen. An Pfingsten, von 2 Wochen ist Pfingsten her? Ja, ne? 2 Wochen, ja. Also vor 2 Wochen haben wir über Pfingsten gehört. Da kamen Juden aus der gesamten Welt sozusagen oder der damaligen Welt zusammen, aus dem Irak, aus Persien, aus der Türkei, aus Griechenland, aus Nordafrika und aus Rom. Ja, völlig unterschiedliche Kulturen. Die hatten zwar alle den jüdischen Glauben, aber die waren schon seit mehreren Jahrhunderten teilweise in völlig unterschiedlichen Kulturen aufgewachsen. Und obwohl sie völlig unterschiedliche Kulturen hatten, obwohl sie völlig unterschiedliche Sprachen hatten, leben die auf einmal nach diesem Pfingstereignis völlig einmütig und fröhlich und mit einer großen Mission miteinander zusammen. Und am Anfang waren es nur Angehörige des jüdischen Glaubens, aber später kommen auch ehemalige Angehörige von afrikanischen, asiatischen, griechischen und römischen Religionen dort zusammen und leben gemeinsam und durch die entwickelt Jesus seine wahnsinnig große Kraft. Und du sagst vielleicht, ist ja ziemlich rührend, dass das passiert, ist ja rührend, dass sie damals so schön und fröhlich miteinander gelebt haben, aber war das wirklich so anders? War das denn wirklich so was Besonderes? Oder hat es das nicht auch in allen möglichen anderen Gemeinschaften zur damaligen Zeit gegeben? Für alle, die sich jetzt, so wie Lena und ich, uns für Geschichte interessieren, ihr könnt jetzt zuhören. Wen das nicht interessiert, kurz abschalten. Ich sage euch Bescheid, wenn es zu Ende ist. Okay? Ich habe euch ein Bild von Kenneth Scott mitgebracht, einfach weil ich dachte, er sieht sehr kompetent aus. Orion, vielleicht magst du es mal einblenden. So ein Schwarz-Weiß-Bild sehen wir, glaube ich. Das ist nicht Kenneth Scott, tut mir leid. Das war noch ein bisschen früher. Das ist Lukian von Samosata. Und Lukian von Samosata war so die Heute-Show. Guckt jemand die Heute-Show? oder so Scheibenwischer, also ein Satiriker der damaligen Zeit, ne? Satire, ja? Okay. Der hat sich sehr viel über die Christen lustig gemacht. Und er schreibt damals, ungefähr zur Zeit der ersten Gemeinde, schreibt er Folgendes über die Christen. Sodann hat ihnen ihr vornehmster Gesetzgeber die Meinung beigebracht, dass sie alle untereinander Brüder wären, sobald sie übergegangen sind. Ja, das heißt, die griechischen Götter verleugnet und sich zur Anbetung jenes gekreuzigten Sophisten bekannt hätten und nach dessen Vorschriften lebten. Daher verachteten sie alle äußerlichen Güter ohne Unterschied und besitzen sie gemeinschaftlich. Ja, wir sehen das auch, ne? Die Gemeinde hat, die haben Grundstücke verkauft, die haben alles gemeinsam besessen. Und das war kein Kommunismus. Ja, es war nicht so, dass sie das irgendeiner Institution gegeben haben und die hat es dann verteilt und regelmäßig irgendwelche Tantiemen ausbezahlt. Sondern es war eher so, weil dort so viele Menschen zusammengekommen waren, die gar nichts besaßen, die ja aus den unterschiedlichsten Teilen der Welt gekommen waren und auf einmal spontan zum Glauben gekommen sind und gesagt haben, okay, wir bleiben jetzt hier. Deswegen haben ihnen ihre Geschwister, die dort aus Jerusalem kamen, geholfen. Es gab eine radikale Selbstlosigkeit in Bezug auf Besitz. Und man sieht das den ganzen Abschnitt hindurch. Wir können nochmal die Folie davor angucken. Wir sehen das hier, da schreibt Lukas, sie beteten gemeinsam in Vers 42. Vers 44, sie bildeten eine enge Gemeinschaft. Vers 46, Tag für Tag versammelten sie sich einmütig im Tempel und in ihren Häusern und sie hielten das Mahl des Herrn und aßen gemeinsam. Und wie gesagt, es waren diese Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Kulturen, aus ganz unterschiedlichen Nationen, mit ganz unterschiedlichen Sprachen zusammenkamen. Und jetzt ist die Frage, war das denn wirklich so einmalig? Gab es das denn nicht auch schon in anderen Gemeinschaften zur damaligen Zeit? Und jetzt kommt endlich das Bild von Kenneth Scott. Kenneth Scott war ein Geschichtsprofessor in Yale im 20. Jahrhundert, so in den 60er Jahren ungefähr. Und er hat sich sehr intensiv mit der Ausbreitung des Christentums befasst. Und in einem seiner Aufsätze schreibt er, und jetzt für alle Historiker bitte aufpassen, alle anderen können das jetzt ignorieren. Ich sage euch Bescheid, wenn das rum ist. Stärker als jeder seiner Mitbewerber zog das Christentum alle Rassen und Klassen an. Das Judentum hat sich nie wirklich von seinen ethnischen Wurzeln gelöst. Das Christentum hingegen zog Juden und Heiden, Griechen und Barbaren an. Die römischen und griechischen Philosophien erschlossen sich niemals der breiten Masse. Sie gefielen nur den moralisch und sozial kultivierten Schichten. Das Christentum hingegen zog die unteren und ungebildeten Schichten an. Aber es entwickelte auch eine eigene Philosophie, die sich den Respekt der Gebildeten erwarb. Das Christentum war für beide Geschlechter, während die anderen sich vorrangig an Männer richteten. Und die Kirche hieß Arme und Reiche gleichermaßen willkommen. Keine andere Religion integrierte so viele Gruppen und Schichten der Gesellschaft. Es muss die Frage gestellt werden, warum zeigte sich diese beispiellose Reichhaltigkeit der Welt zuerst im Christentum? Historischer Exkurs zu Ende, jetzt könnt ihr wiederkommen, okay? Aber dieser Frage möchten wir uns widmen. Warum in aller Welt passierte das zuallererst in der christlichen Gemeinde? Warum zeigte sich diese Radikalität der Selbstlosigkeit, der Liebe und des Einladens von allen möglichen unterschiedlichen Kulturen und sozialen Schichten? Zuerst in der christlichen Gemeinde. Es gibt dabei nur ein Problem und das sehen wir auf der nächsten Folie oder auf der übernächsten. Du bist ein Fisch und ich auch, aber ich bin der Fisch auf der nächsten Folie. Genau, also, ja, aber jetzt, Orion, mach nochmal den Fisch, weil das ist die große Mehrheit. Den Fisch davor bitte, danke. Wir sitzen nämlich hier und schauen aus unserer Perspektive auf diese Zeit im 20, oder, also um 30 oder 33 nach Christus. Und es ist so, als würdest du einem Fisch sagen, Fisch, schau dir mal das Wasser an, in dem du schwimmst. Und der Fisch würde sagen, was für ein Wasser? Das ist Wasser. Ich habe noch nie von Wasser gehört. Ja? Und das ist das Problem, ja? Weil wir leben mit ganz, ganz vielen Werten und Errungenschaften, die es seit der Gründung der ersten Gemeinde gab. Und wir können uns gar nicht mehr vorstellen, dass es das niemals nicht gegeben hat. Ja? Aber wenn wir fragen, wie dieser Fisch, oder wenn wir versuchen, uns trotzdem diesem Wasser zu nähern, warum war das so anders? Viele Historiker stimmen in folgenden Punkten überein. Die Idee, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Dass wir nicht sagen, ey, wenn uns jemand etwas getan hat, dass wir sagen, ich schlag dir den Schädel ein. Sondern, dass wir unsere Feinde lieben sollen, dass wir unseren Feinden vergeben sollen. Die zeigte sich zuallererst im Christentum. Keine andere Kultur, keine andere Religion hat das vor dem Christentum propagiert. Das Zweite, sind sich Historiker auch weitgehend einig. Andere Religionen haben schon über Engagement für Arme gesprochen. Aber unter den ersten Christen gab es eine Energie im Einsatz für die Armen, die ihresgleichen gesucht und nicht gefunden hat. Christen haben Krankenhäuser für die breite Masse gegründet. Früher gab es Krankenhäuser für Soldaten oder für besonders privilegierte Schichten oder für bestimmte Anhänger einer bestimmten Religion. Aber die Christen haben Krankenhäuser für die Massen gegründet. Sie haben Waisenhäuser gegründet. Sie haben Armenfürsorge erfunden. Und das Dritte, etwas, was wir uns gar nicht mehr vorstellen können, dass es das nicht geben soll. Wir haben alle eine Idee davon, dass Menschenrechte universell gelten. Und die Idee von universell geltenden Menschenrechten ist im Christentum entstanden. Dass Menschen unabhängig davon, ob sie krank oder gesund, ob sie arm, reich, gebildet oder ungebildet sind, ob sie vielleicht eine Behinderung haben, dass sie die gleichen universell geltenden Rechte haben. Das ist eine Idee, die dem christlichen Glauben entstammt. Das, was die erste Gemeinde so attraktiv gemacht hat, war eine radikale Selbstlosigkeit und eine radikale Hingabe aneinander. Aber warum konnten sie das? Jetzt sehen wir vielleicht, was anders war an dieser ersten Gemeinde, aber warum hatten sie die Kraft dazu, das zu tun? Was war die Quelle dieses Unterschieds? Ostern ist noch nicht so lange her und es gibt in der Nacht zu Karfreitag ein Gebet von Jesus, das uns überliefert ist. Dort betet Jesus für seine Jünger in Johannes 17. Und dort steht, oder dort betet er, und für sie weihe ich mich dir, damit auch sie durch die Wahrheit dir geweiht sind. Und das, was hier steht, und für mich, oder für sie weihe ich mich dir, das ist ein anderer Ausdruck für, ich gebe mich für sie hin. Und das ist genau das, was die ersten Christen taten. Sie gaben sich Gott und den Menschen hin. Das, was ihr Leben prägte. Diese ersten Christen haben verstanden, dass Jesus Christus ihr Leben für sie hingegeben hat. Er hat alle Liebe aufgegeben. Er hat die Liebe zu seinem Vater oder die Liebe seines Vaters zu ihm aufgegeben, damit wir diese Liebe bekommen können. Er hat seinen Namen, er hat seinen Ruf aufgegeben, damit wir einen Namen und einen Eintrag im Buch des Lebens bekommen können. Und wisst ihr was? Das ist die ultimative Realität des Christentums. Keine andere Religion, keine Philosophie hat vorher gesagt, dass Gott sich selbst aufgegeben hat. Keine andere Religion hat gesagt, dass ein Gott seine Ehre, seine Macht, sein Reichtum weggibt, um ihn anderen zu geben. Und das ist das, was die ersten Christen verstanden haben. Sie haben verstanden, dieser Jesus hat am Kreuz alles für uns hingegeben. Und deshalb wollen wir auch alles hingeben füreinander und für diesen Jesus. Gott hat das für uns gemacht und deshalb wollen wir es auch tun. Was bedeutet das jetzt für uns? Wie können wir ein Leben leben, das dem entspricht? Wie sieht ein Leben aus, das nach diesen Prinzipien gelebt wird? Das Erste, wenn du deinen Ruhm und deine Ehre so niederlegst, wie Jesus es getan hat, dann wirst du auf irgendeine Art und Weise deinen Besitz für die Armen einsetzen. Ja? Das sieht heutzutage anders aus als damals. Aber du wirst auf irgendeine Art und Weise, wenn du merkst, dass Gott alles für dich aufgegeben hat, anders mit deinem Besitz umgehen. Du wirst uneigennützig werden mit deinen Dingen. Das Zweite, und das wissen wahrscheinlich die meisten von euch, es gibt komische Menschen in dieser Welt. Es gibt schwierige Menschen in dieser Welt, manchmal auch unter deinen Arbeitskollegen. Es gibt Menschen, die dir nichts bringen. Sie kennen niemanden, der dir helfen könnte. Sie öffnen dir beruflich keine Türen, sie bringen dich nicht vorwärts. Aber wenn du Christ bist, dann weißt du, dass du gerettet worden bist durch Jesus Christus, der alles für dich hingegeben hat. Und du weißt, dass du Gott auch nichts gebracht hast. Gott ist nicht vorwärts gekommen dadurch, dass er angefangen hat, dich zu lieben. Gott ist nicht vorwärts gekommen dadurch, dass er alles für dich hingegeben hat. Wenn du Christ bist, dann gehst du auch mit den Menschen, die dir nichts bringen, die dich nicht vorwärts bringen, die dir nicht helfen, anders um. Weil du weißt, dass Jesus Christus alles für dich hingegeben hat. Wie kannst du jemals herablassend gegenüber jemandem sein, der dir nichts bringt? Wie kannst du jemanden verurteilen oder geringschätzig behandeln, weil er vielleicht in deinen Augen schlechter aussieht oder dir einfach nichts nützt? Wie kannst du bei jemandem, der eine andere politische oder religiöse oder sportliche Meinung hat als du, jemals einen Hasskommentar auf seiner Seite bei Facebook oder sonst wo hinterlassen. Weil du weißt, dass Jesus Christus für dich gestorben ist, als du ihm noch feindlich gegenüberstandst. Christen gehen anders mit anderen Menschen um, weil wir wissen, dass Gott uns anders behandelt hat, als wir es verdient haben. Das nächste sage ich, weil es auf mich zutrifft. Und du darfst dir das gerne anhören und überlegen, ob es auch auf dich zutrifft. Aber ich möchte niemandem zu nahe treten. Du hörst es dir einfach an und denkst darüber nach. Aber ich bin mir ganz sicher, wenn ich mehr verstehen würde, dass Gott mich einzig und allein auf Basis dessen annimmt, dass Jesus für mich gestorben ist und dass ich nichts dazu beitragen kann und dass, weil Jesus für mich gestorben ist, die einzige Person auf dieser Welt, auf deren Meinung es wirklich ankommt, sagt, Till, du bist mein geliebter Sohn. Für mich bist du wertvoller als alle Juwelen und Diamanten auf dieser Erde. Ich glaube, ich würde manches anders machen. Ich würde manche Dinge nicht kaufen und hätte wahrscheinlich mehr Geld, das ich für viel sinnvollere Dinge weitergeben könnte. Ich könnte es dorthin geben, wo es nötig ist. Ich hätte wahrscheinlich mehr Zeit, weil ich die Dinge, die ich nur tue, um bei anderen anerkannt zu werden, nicht mehr machen muss. Weil ich die Dinge, die ich tue, um bei anderen beliebt zu sein, um besser angesehen zu sein, nicht mehr tun muss. Ich könnte diese Zeit, die ich dabei spare, ganz anders investieren. Wahrscheinlich würden am Ende meines Lebens viel mehr Leute in einer Reihe anstehen und mir danken für das, was ich für sie getan habe. Gerade weil ich nicht mehr überlege, was ich tun muss, damit Menschen mir danken. Ich würde aufhören, ständig daran zu denken, wie ich schneller, besser, kompetenter und intelligenter werden könnte, damit ich dabei groß rauskomme. Ich glaube, ich könnte mit Kritik ganz anders umgehen. Es würde mich nicht mehr zerfressen, wenn jemand sagt, dies und das hast du nicht so gut gemacht. Und es würde mich nicht mehr innerlich aufregen, dass ich die Erwartungen vielleicht nicht erfüllt habe. Und ich müsste auch nicht mehr ignorant mit meinen eigenen Schwächen umgehen. Ich könnte sagen, ja, das stimmt, das habe ich nicht so gut gemacht oder ja, das kann ich nicht so gut. Wenn ich mir bewusster wäre, dass es in Jesus Christus keine Verurteilung für mich gibt, dann kann ich Kritik einfach annehmen als eine Chance, besser zu werden, als eine Chance, mich zu verändern. Das trifft für mich zu. Ob es für dich zutrifft, darfst du dir gerne überlegen. Das vierte, und da muss ich leider mal unsere Makrinis angucken. Wie sieht ein von radikaler Selbstlosigkeit geprägtes Leben aus? Ich glaube, dass ein von radikaler Selbstlosigkeit geprägtes Leben zu einem Leben in enger Gemeinschaft mit anderen Christen führt. Ich habe mich schon aus manchen Gemeinschaften zurückgezogen und ich habe auch schon andere erlebt, die sich aus Gemeinschaften zurückgezogen haben und gesagt haben, das bringt mir nichts. Und ich sage nicht, dass es niemals vorkommen darf. Ja? Ich sage nicht, dass es niemals Situationen gab, wo wir auch überlegen müssen, kann ich das noch investieren? Aber wenn wir verstehen, dass Jesus sich für uns hingegeben hat und dass es ihm auch nichts gebracht hat, dann ist unsere generelle Frage nicht, wenn wir in den Hauskreis oder in den Gottesdienst oder irgendwo mitarbeiten, ist unsere generelle Frage nicht, was bringt mir das eigentlich, dass ich da hingehe? Was bringt mir eigentlich das, dass ich da mitarbeite? Sondern unsere generelle Frage ist, was brauchen die anderen? Was kann ich denn tun, damit es den anderen besser geht? Du bist nicht zuallererst in einem Hauskreis oder in einer engen Gemeinschaft mit anderen Christen, um zu sagen, das bringt mir etwas, sondern du bist da, um dich selbst hinzugeben. Das fünfte, du betest. Ich bin so ein Typ, ich gehe auf Willow Creek Konferenzen und ich möchte immer gern Sachen kopieren, die andere erfolgreiche Gemeinden auch machen. Ja? Und ich bin so kurz davor zu sagen, lass uns jeden Tag Abendmahl zusammen feiern in den Häusern, lass uns jeden Tag Gottesdienste anbieten. Ich fände es gut, wenn manche Leute ihren ganzen Besitz mir geben würden. Ja? Und genau. Aber ich glaube nicht, dass das dazu führen würde, dass unsere Gemeinde so wachsen würde wie die erste Gemeinde. Unsere materielle Situation ist ganz anders. Ich habe das vorhin schon gesagt. Damals waren Tausende von Menschen, die keine Arbeit, kein Haus dort hatten, die nicht ihre gesamten Ersparnisse mitgenommen haben in Jerusalem, sind dort zum Glauben gekommen und sind auf einmal da geblieben. Das heißt, die mussten versorgt werden. Und ich bin, wie gesagt, dagegen zu sagen, wir klonen einfach jede Aktivität. Aber ich glaube, wenn es irgendetwas gibt, das wir kopieren sollten von der ersten Gemeinde, dann ist es diese radikale Hinwendung zum Gebet. Sie haben seit der Himmelfahrt von Jesus ungefähr 10 Tage lang gebetet. Und irgendwie lesen sie das dauernd in der Apostelgeschichte. Sie beteten zusammen, sie taten dies und beteten zusammen. Petrus hat 10 Tage lang gebetet. Dann hat er ungefähr, wenn wir uns die Predigt an Pfingsten angucken, ungefähr 10 Minuten gepredigt. Ja, also wesentlich kürzer als ich heute. Und 3000 Menschen wurden gerettet. Bei mir ist das Verhältnis eher so ein bisschen andersrum, vielleicht auch bei dir. Ja? Ich predige lieber so 10 Tage, ich bete 10 Minuten und 3 Menschen werden gerettet, wenn überhaupt. Ja? Und ich glaube, dass wir von diesem Prinzip, wie die erste Gemeinde betet, dann auch von dem Verhältnis etwas lernen können. Und das Sechste, ein von radikaler Selbstlosigkeit geprägtes Leben führt dazu, dass wir nicht an unserem Recht festhalten. Wenn du mit jemandem in Konflikt bist, dann sagst du nicht einfach so, ich habe Recht, der andere soll gefälligst kommen und sich bei mir entschuldigen. Ich mache hier mal gar nichts. Weiß nicht, wie es in eurer Ehe so aussieht. Ich habe die Versuchung schon manchmal. Meistens merke ich aber auch, dass ich meistens viel mehr Schuld habe, auch wenn ich denke, ich habe gar nichts getan. Aber gut. Aber wenn du verstehst, dass Jesus Christus sich für dich hingegeben hat, dann sagst du, klar habe ich auch einen Anteil an diesem Konflikt. Und es tut mir leid. Und was können wir beide tun, damit wir wieder miteinander auskommen? Und ich glaube, wenn Menschen so leben, wenn Menschen mit dieser radikalen Selbstlosigkeit leben, wenn sie verstanden haben, dass sie geliebter sind, als sie jemals zu träumen gewagt haben, dann bringt das Hoffnung in diese Welt. Und zum Schluss habe ich 3 Einladungen an dich. Vielleicht hast du heute zum ersten Mal verstanden, Jesus Christus hat sich für mich hingegeben. Und ich will von Gott angenommen werden auf Basis dessen, was Jesus für mich getan hat. Dann lade ich dich ein, dass du jetzt eine Entscheidung triffst. Dass du sagst, Vater, bitte akzeptiere mich aufgrund dessen, was Jesus für mich an diesem Kreuz erwirkt hat. Dass er mir meine Schuld vergeben hat. Ich möchte das annehmen. Ich möchte dieses Geschenk des ewigen Lebens annehmen. Danke, dass du das für mich getan hast. Und ich lade dich dann gleich ein, mit mir dieses Gebet zu sprechen. Vielleicht hast du auch bereits diese Entscheidung getroffen. Vielleicht bist du Christ, aber du bist noch nicht Teil dieser Gemeinde. Und dann frage ich dich, das ist genau das, was die ersten Christen getan haben. Sie haben dieses Geschenk angenommen. Sie sind Christen geworden. Sie haben gesagt, ja, wir wollen Buße tun. Was sollen wir noch tun, Petrus? Und Petrus hat gesagt, lasst euch taufen. Zeigt mit eurem Leben, zeigt durch diesen Akt, dass das, was an diesem Kreuz geschehen ist, auch in eurem Leben wirksam geworden ist. Bekennt euch öffentlich zu Jesus Christus. Was hindert dich daran, dich taufen zu lassen? Was hindert dich? Und der du vielleicht getauft bist, aber noch nicht Mitglied dieser Gemeinde, was hindert es dich, zu sagen, ja, ich bekenne mich zu dieser Gemeinde, zu dieser Gemeinschaft. Ich möchte Mitglied werden. Ich möchte verbindlich ein Teil dieser Gemeinde sein. Warum wartest du? Vielleicht bist du Christ. Vielleicht bist du auch getauft und du bist Teil dieser Gemeinde, aber du merkst, dass das, was Jesus für dich getan hat, in deinem Leben, in deinem Alltag immer wieder aus deinem Blick verschwindet. Dass du immer wieder für die Erwartungen anderer lebst. Dass du dich immer wieder anstrengen musst, um jemand zu sein. Und dass diese tiefe Wahrheit, dass du einfach geliebt und angenommen bist dadurch, dass Jesus Christus am Kreuz für dich gestorben ist, dass das noch nicht so tief in dein Herz eingesunken ist. Dann lade ich dich ein, dass du nach vorne kommst in dieser Lobpreiszeit. Ich darf unsere Ältesten bitten, mit nach vorne zu kommen. Wir wollen für dich beten, wir wollen für euch beten. Wir wollen beten darum, dass Gottes Heiliger Geist neu in dein Herz kommt, dass er dir neu klar macht, was an diesem Kreuz für dich geschehen ist. Und auch alle anderen, die Anliegen haben, die für sich beten lassen müssen, lade ich ein, in diesen kommenden Liedern zu uns zu kommen und für sich beten zu lassen. Lass uns die Augen schließen. Ich möchte jetzt ein Gebet mit all denen sprechen, die eine Entscheidung für ein Leben mit Jesus treffen wollen. Ich lese euch das Gebet einmal vor und dann bete ich es. Und du kannst es einfach in deinen Gedanken mitsprechen. Vater, bitte akzeptiere mich, weil Jesus für mich, für meine Sünden am Kreuz gestorben ist. Du sollst der Herr meines Lebens sein. Danke, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Ich nehme dein Geschenk jetzt an und ich will, dass du der Herr meines Lebens bist. Amen. Ich bete das jetzt mit uns. Und du darfst das gerne mitbeten in deinen Gedanken. Vater, bitte akzeptiere mich, weil Jesus für mich, für meine Sünden am Kreuz gestorben ist. Du sollst Herr meines Lebens sein. Danke, dass du dein Leben für mich hingegeben hast. Ich nehme dein Geschenk jetzt an und ich will, dass du Herr meines Lebens bist. Amen. Und ich möchte auch beten für alle von uns, die wir das immer wieder aus den Augen verlieren. Ja, dass Jesus Christus uns angenommen hat und dass wir einzig und allein vom Vater akzeptiert sind, dadurch, dass er an diesem Kreuz seinen Sohn hat sterben lassen für uns. Und dass wir dann mit dieser Kraft und mit dieser Selbstlosigkeit diese Gemeinde bauen können und Hoffnung sein können für diese Welt. Vater, wir danken dir von Herzen dafür, dass du deinen Sohn für uns gegeben hast. Und ich sage dir das, ich verliere das oft aus dem Blick. Ich meine oft, dass ich meinen eigenen Namen aufbauen muss, dass ich etwas leisten muss, um Wert zu bekommen, Herr. Aber das ist nicht so. Und ich bete das für mich und für alle anderen, die damit zu kämpfen haben, dass du uns füllst mit deinem Geist, dass du uns die Augen des Herzens aufmachst und uns zeigst, wie groß deine Liebe ist. Und wie viel Kraft und Freude und Zuversicht wir dadurch gewinnen können. Und wir beten darum, Herr, dass du uns in unserem persönlichen Leben, aber auch ganz besonders uns als Gemeinde in diese Berufung führst, dass wir Hoffnung sein können für diese Welt. Amen. Ich lade uns ein, dass wir aufstehen miteinander und ich lade unsere Ältesten ein, nach vorne zu kommen. Wir wollen sehr gern für euch beten. Und ihr habt die Chance, in dieser Lobpreiszeit hier zu uns zu kommen und für euch beten zu lassen.